Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Herzlich willkommen zu einem Wortwechsel, in dem es um den Wald geht. Viele unserer Wälder sind nicht zukunftsfähig, Stichwort Klimawandel. Und ein neues Bundeswaldgesetz will die Wälder fit machen für das 21. Jahrhundert. Ein erster Entwurf ist vor ein paar Monaten bekannt geworden. Er hat sofort heftige Diskussionen ausgelöst. Das ist auch verständlich, denn Natur- und Klimaschutz, kommerzielle Interessen der Waldbesitzer, aber auch berechtigte Freizeitinteressen von allen Menschen, das alles muss unter einen Hut gebracht werden. Ob das mit dem neuen Gesetz gelingen könnte, darüber diskutieren der Forstökonom Andreas Bitter, die Biologin Nicola Ude und die Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen Renate Künast. Renate Künast leitet die AG Ernährung und Landwirtschaft der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Bevor wir jetzt Frau Künast über Vorzüge und Nachteile des geplanten neuen Gesetzes für den Wald diskutieren, vor allem, warum braucht es ein neues Gesetz?
Es braucht ein neues Gesetz, weil dieses im Ursprung 50 Jahre alt ist. Und da muss man es an die Fragestellungen von heute anpassen. Also das interessiert die Gesellschaft und das interessiert die Waldbesitzer, das anzupassen. Außerdem braucht es ein neues, wenn wir aus dem Bundeshaushalt Waldbesitzer beim Umbau finanziell unterstützen wollen, brauchen wir ein rechtlich einheitliches Feld in Deutschland und eine Rechtsgrundlage, sonst funktioniert das nicht.
Nicola Ude ist Expertin für Wälder und internationale Biodiversitätspolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz, beim BUND. Der Notwendigkeit eines neuen Gesetzes, Frau Künast hatte schon gesagt, das geltende ist von 1975, stimmen Sie zu?
Dem stimme ich absolut zu. Die Anforderungen an unsere Wälder haben sich verändert. Das Waldgesetz ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Es ist überfällig, dass wir das Waldgesetz novellieren und die gestiegenen Ansprüche an unsere Wälder auch von Seiten der Gesellschaft kommen eben zusammen mit den Auswirkungen der Klimakrise und deshalb brauchen wir dringend ein neues Waldgesetz, das die ökologische Waldwende einleitet und unsere Wälder schützt.
Andreas Bitter ist Präsident des Waldbesitzerverbandes, lehrt zudem am Institut für Forstökonomie und Forsteinrichtung an der TU Dresden. Viele sprechen im Zusammenhang mit bedrohten Ökosystemen und mit dem Klimawandel davon, dass Deutschland eine Waldwende braucht. Auch Ihre Vorrednerinnen haben das jetzt schon angedeutet. Reden Sie das auch so?
Es ist natürlich so, dass der Klimawandel Standortsveränderungen verursacht und insbesondere eben auch Extremwetterereignisse den Wald geschädigt haben. Und wir sind seit langem auf dem Weg, den Wald umzubauen. Aber um einen klimastabilen Wald in Deutschland zu entwickeln, brauchen wir kein neues Bundeswaldgesetz. Und demgemäß darf ich meinen beiden Vorrednerinnen entschieden widersprechen in dieser Frage.
Wir werden das in Einzelheiten diskutieren in dieser Stunde. Auf alle Fälle ist es so, dass seit der erste Entwurf dieses Gesetzes bekannt geworden ist, Proteste hagelt von allen Seiten. Das sind die Freizeitverbände, Umweltverbände, Waldbesitzer. Wir können nicht über alle 177 Seiten sind es, glaube ich, im Einzelnen diskutieren, aber so ein paar Kernpunkte. Und mir scheint, dass das Wesentliche vielleicht ist, dass der Wald als Ökosystem, nicht als Wirtschaftsraum, nicht als Freizeitgebiet, sondern als Ökosystem stärker in den Fokus gerückt wird.
Ja, natürlich. Jetzt will ich nicht konkret zu dem Entwurf reden, weil alle reden über einen alten Entwurf, der meines Erachtens nicht exakt der neue ist. Also das führt nur zu Irrläufern. Tatsache ist aber, dass bisher das Waldgesetz immer von der Bewirtschaftung ausging und die in den Fokus gestellt hat. Und jetzt muss man sich ja fragen, wie verbindet man eigentlich Bewirtschaftung mit Klimaschutz, mit guten Böden, die gut sind für die Bäume, aber eben auch gut für die Wasserhaltefähigkeit. Also jede Quelle hat gemeinhin irgendwo ein Stück Wald, das Wasser speichert, Bodenerosion. Da, wo keine Wälder sind, gibt es riesen Erdrutsche, werden auch Häuser von bedroht. Also wir haben eine ganze Vielzahl von Maßnahmen, um die es jetzt geht. Wir sehen, dass ein Großteil der Wälder ganz massiv belastet ist an der Stelle. Und jetzt geht es darum, mehrere Faktoren zusammenzubringen. Also die Bewirtschaftung mit der Ökosystemdienstleistung Wald. Am Ende gehört da auch Freizeit und so dazu. Ja, das muss auch so zusammengefasst werden, dass es passt. Ich will dazu sagen, dass man den Wald auch als Bürgerwald begreifen muss. Nicht im Sinne eines Anrechts, dass jeder Bürger, jede Bürgerin darf da machen, was sie wollen. Nein, Wald mit einer vielfältigen Funktion zu erhalten statt Monokulturen. Wir dürfen nicht immer nur über den Amazonaswald reden oder über Costa Rica. Bei uns selbst müssen wir auch die Funktionen des Waldes erhalten.
Also bereits mit dem Bundeswaldgesetz von 1975 ist eine multifunktionale Forstwirtschaft in Deutschland rechtlich vorgegeben worden.
Also das heißt, die verschiedenen Interessen, die wir schon benannt haben, werden alle berücksichtigt.
Also dort wird gesprochen von Nutzschutz- und Erholungsfunktionen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Und es gibt umweltökonomische Untersuchungen, die zeigen, dass die Gemeinwohlwirkung des Waldes auch heute schon deutlich oberhalb der Privatnützigkeit liegt. Aber es ist natürlich klar, dass wir heute andere Herausforderungen haben und wir haben das auch begrifflich mittlerweile anders gefasst. Wir sprechen von der Vielfalt der Waldökosystemleistungen. Darunter fassen wir Versorgung, das wäre zum Beispiel eben die Versorgung mit Holz und anderen Waldprodukten, aber eben auch die Regulierung oder eben kulturelle Leistungen, das wäre das Thema Erholung und genauso eben auch das Thema Biodiversität. Also dass diese Vielfalt entsprechender Leistungen, die man eben auch nicht voneinander trennen kann, an entsprechende vitale, stabile Waldökosysteme gekoppelt ist, darin sind wir uns, glaube ich, einig. Aber angesichts der unterschiedlichen Herausforderungen im Naturalen, wie auch der unterschiedlichen Leistungsanforderungen in der Fläche, brauchen wir Grundlagen, die eine große Flexibilität in der Waldbehandlung ermöglichen. Und diese Behandlung nennen wir dann Bewirtschaftung. Dabei geht es nicht nur und alleine um Holzproduktion. Das ist bisweilen, glaube ich, ein Missverständnis.
Dass es da verschiedene Funktionen gibt, die der Wald erfüllen soll für die Besitzer, für uns alle, für die Umwelt, für die Natur. Und die Frage, ob es dabei eine gewisse Hierarchie geben soll, darum werden wir uns später noch kümmern. Ich würde gerne von der Umweltschützerin wissen, gerade wenn es diesen Paradigmenwechsel gibt, geben wird. Wir reden ja von einem Entwurf oder von Entwürfen beim Bundeswaldgesetz hin zu einer Betrachtung des Waldes verstärkt, auch als Ökosystem, dann müssten Umweltschützer ja damit eigentlich ganz zufrieden sein.
Wir sind mit den bisherigen Entwürfen überhaupt gar nicht zufrieden, weil das, was uns tatsächlich fehlt, ist diese klare Priorisierung der sogenannten Ökosystemleistung, der Schutzfunktion und der Erhaltung der Wälder vor jeglicher Art der Nutzung. Und das sind nicht nur Holznutzung, sondern eben auch andere touristische Freizeitnutzung. Unseren Wäldern geht es so schlecht wie nie zuvor. 4 Bäume sind krank von 5. Wir haben gesehen, dass gerade Nadelmonokulturen großflächig zusammenbrechen. Die Fichtenbestände sterben großflächig ab, aber auch Kiefernwälder brennen. Und selbst eben in den Laubbäumen, also vor allen Dingen eben alte Rotbuchen, haben zum Teil Probleme, sterben an trockenen Standorten ab, einzelne Bäume, weil sie halt Schwierigkeiten haben mit den Wetterextremen, die im Zuge der Klimakrise uns zunehmend treffen. Gott sei Dank hat es jetzt mehr geregnet im letzten Winter. Die Dürresituation hat sich ein wenig entspannt, aber leider ist absehbar, dass die nächsten Dürreperioden auch kommen werden. Das heißt, wir brauchen dringend diesen Paradigmenwechsel. Wir müssen dringend schon damit unseren Wäldern umgehen. Das gilt für die Bewirtschaftung, wo wir dringend ökologische Mindeststandards brauchen, die verpflichtend sind für alle Waldbesitzarten, also für die öffentlichen Wälder und für die privaten Wälder. Wobei wir natürlich dafür sind, dass auch die privaten Waldbesitzer Unterstützung erfahren, wenn sie über diese Mindeststandards noch zusätzlich besonders nachhaltig und ökologisch wirtschaftlich mit ihren Wäldern umgehen. Ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass wir unsere Wälder nicht auf der gesamten Waldfläche bewirtschaften, sondern dass wir 15% der Wälder für immer aus der forstlichen Nutzung nehmen als Naturwälder. Dann haben wir immer noch 85%, auf denen wir nachhaltig wirtschaften können.
Die Politikerin kann darauf gleich reagieren, die ja zu der Fraktion derjenigen gehört, die dieses neue Waldschutzgesetz bearbeiten, eingebracht haben, Mehrheiten dafür zu finden haben. Von Bündnis 90 Die Grünen ist sie. Aber kurze Nachfrage an Sie, Frau Ude. Ist es denn nicht so, dass zumindest die Richtung nach dem, was man weiß, mit diesem neuen Waldgesetz stimmt? Also es wird ja Kahlschlag wohl völlige Abholzen von Bäumen im Grundsatz verboten werden. Es wird darauf verwiesen, dass die Böden zu schützen sind, so weit wie möglich. Also die Richtung stimmt auch nicht?
Nein, eigentlich nicht. Was tatsächlich fehlt, ist eben diese Priorisierung. Das, was gut ist, dass überhaupt darüber nachgedacht wird, die Schutzfunktion der Wälder aufzunehmen. Also sprich eben auch die Funktion der Wälder für Trinkwasser, für Grundwasser, für frische Luft und so weiter. Das ist bislang vernachlässigt worden, auch für die Biodiversität und fürs Klima natürlich. Aber das, was mir bislang zu Ohren gekommen ist, also beim Thema Bodenschutz, zum Beispiel, oder Kahlschläge, Kahlschlagsverbot. Es ist ja eine Frage, wie definieren Sie einen Kahlschlag? Und wenn der tatsächlich erst ab 2 Hektar Größe zuverlässig verboten ist, dann öffnen Sie Tür und Tor für eben
kleinere Kahlschläge.
Ja, also genau, ein Kahlschlag ist dann auch ein Kahlschlag. Und das ist das allerletzte, was wir im Moment in der derzeitigen Situation brauchen.
Frau Künast.
Was soll ich sagen? Also Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität. Und hier haben wir mindestens 2 Realitäten. Die eine ist die Situation des Waldes in Deutschland, von der ich sage, dass sie dürftig ist. Die Dürre hat ihren Schaden am Baum verursacht. Das ist die eine Realität, ja. Zu der einen Realität gehört für meine Begriffe auch, dass es nicht so gut sein kann, wie manche Waldbesitzer behaupten, weil sonst würden sie kein Geld von uns wollen, um das mal ganz pointiert zu sagen. Wir haben bei dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz im letzten Haushaltsjahr, also es ist ja eine Aktivität vom Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium, im letzten Jahr sind da 120 Millionen an kommunale und Privatwälder gegangen. In diesem Jahr sollen es, glaube ich, 130 Millionen werden. Also wenn es so gut wäre, dann würde ich allen Waldbesitzern empfehlen, die dieses Waldgesetz nicht wollen, sofort zu sagen, kein Geld nehmen. Ja. Dann allerdings wird wahrscheinlich irgendjemand anders, vielleicht sogar der BUND, gegen das Waldgesetz klagen, weil es zu der gesamten Rechtsprechung Klimaschutz nicht passt. Nicht passt zum Artikel 20a Grundgesetz, dass wir die Umwelt, unsere Lebensgrundlagen schützen müssen, auch nicht zum Artikel 14 Grundgesetz, der das Eigentum regelt, aber auch die Allgemeinpflicht des Eigentums an der Stelle mit hat. Also heutige Rechtsprechung, was das Bundesverfassungsgericht macht, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat da auch in aller Klarheit was gesagt zum Thema Klima. Also ich glaube, auf die Dauer kommen wir mit dieser Fassung des Waldgesetzes im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr über die Gerichte. Und also für die Zukunft, weil ich gesagt habe, beim Betrachten der Wirklichkeit, ich finde, im Augenblick haben wir viel Mühe für ungefähr den Entwurf, der jetzt in der Debatte ist und der für mich ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, für den Mehrheiten zu kriegen in der Kabinettssitzung, es ist ja eine Dreierkiste, in der wir da regieren, und auch im Bundestag. Und es hilft mir nicht weiter, wenn ich einen idealtypischen Gesetzentwurf mache, den ich vielleicht mit einer nächsten Regierung durchkriege. Ja? Und nur einen Schaulaufen mache ich nicht.
Ich möchte Frau Künast ausdrücklich zustimmen, dass wir mit der Betrachtung der Wirklichkeit beginnen sollten. Und es ist tatsächlich so, dass wir 600.000 Hektar Waldflächen haben, die zwischenzeitlich abgestorben sind. Aus diesen Flächen heraus mussten leider 300 Millionen Festmeter Schadholz geborgen werden.
Schadholz heißt, es kann nicht mehr für beispielsweise Bau oder für Möbel oder
ähnliches. Doch. Also in Teilen kann es eben auch verwendet werden. Also insoweit sagt der Begriff Schadholz nur, dass das Holz aus einem Schadereignis hervorgegangen ist und nicht etwa, dass das Holz für sich genommen in der Substanz derart geschädigt wäre, dass es nicht weiter verwendet werden kann. Also beginnen wir mit der Betrachtung der Wirklichkeit und das gehört zur Wirklichkeit dazu. Und es ist natürlich klar, dass daraus ganz immense wirtschaftliche Lasten entstehen, die dann gegebenenfalls auch eine entsprechende Förderung von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern rechtfertigen. Und das wird, glaube ich, auch im Allgemeinen gar nicht bestritten. Aber der entscheidende Punkt ist der, dass diese Entwicklungen, über die wir alle nicht froh sein können, dass die nicht durch das Waldgesetz bedingt worden sind und dass die auch nicht durch andere Regulierungen in einem Waldbesitz verhindert werden können, sondern das sind die Folgen des Klimawandels und ganz konkret entsprechender Extremwetterereignisse.
Wo kommt denn dieser Klimawandel eigentlich her? Der fällt auch nicht vom Himmel.
Nein, aber das ist keine originäre Aktivität, die auf das Wirken der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zurückgeführt werden könnte. Und das ist jetzt genau der Punkt. Wir müssen Wälder umbauen. Wir müssen neue, strukturreiche Baumarten, gemischte Wälder begründen. Das ist überhaupt keine Frage. Reinbestände sind, das sind keine Monokulturen, das ist, glaube ich, eine nicht zutreffende Begriffsverwendung. Reinbestände der Vergangenheit sind sicherlich nicht zukunftsfähig, aber wir machen seit 30 Jahren einen Waldumbau und aus den Beiträgen der Vorrednerin ist schon deutlich geworden, dass verschiedenste Baumarten betroffen sind und eben nicht nur alleine die Fichte. Und das begründet eben diesen Wirkungszusammenhang mit dem Klimawandel. Und darauf sollten wir uns konzentrieren.
Das heißt also, aus der Sicht der Waldbesitzer und ungefähr die Hälfte der deutschen Wälder ist im Privatbesitz, ja, würden Sie argumentieren, alles richtig, wir müssen da was tun, aber es ist ohnehin im bestverstandenen Eigeninteresse der Waldbesitzer, einen gesunden Wald zu haben.
Aber natürlich.
Aus kommerziellen Gründen nachvollziehbar und auch legitim. Und dafür braucht man kein Gesetz.
Es geht da nicht primär um kommerzielle Wälder, sondern wir alle miteinander wollen einen stabilen, vitalen Wald, der die Vielfalt der Ökosystemleistungen für die Zukunft sichert. Ich glaube, was dieses Ziel angeht, sind wir uns einig. Die Diskussion beginnt, wenn es darum geht, wie wir ein entsprechendes Ziel erreichen. Da gibt es Gruppen, die sagen, wir müssen stilllegen und meinen damit die Stilllegung der Holzproduktion. Wir können aber zeigen, dass in vielen Fällen eine intensive Pflege der Bestände wichtig ist, um zum Beispiel Naturverjüngung zu ermöglichen, um die Strukturvielfalt in den Beständen zu fördern, weil das hängt an Licht und Licht gibt es im Bestand und am Boden eben nur, wenn man auch Bäume entnimmt und so weiter und so fort. Wir sind tatsächlich sehr daran interessiert, die Vielfalt der Ökosystemleistung im wohlverstandenen Eigeninteresse zu entwickeln. Die Krux bei der Geschichte, über die wir uns weiter verständigen müssen, ist allein, dass bisher alle Aktivitäten im Wald nahezu ausschließlich aus den Holzerlösen finanziert worden sind. Und das ist eben auch der Grund, warum Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen gegebenenfalls eben für die Beibehaltung von Holznutzung plädieren. Auch wegen der darauffolgenden Wertschöpfung in der gesamten Gesellschaft.
Über andere Finanzierungsmöglichkeiten sollten wir vielleicht noch reden. Ich glaube, die Umweltschützerin möchte dem was entgegensetzen, was Herr Peter gesagt hat.
Ja, ich möchte zunächst vorbeugen vor Missverständnissen, also das sogenannte Stilllegen. Wir wollen weder die Holzwirtschaft stilllegen, noch die forstliche Nutzung der Wälder und schon gar nicht ganze Wälder, sondern wie gesagt, wir wollen 15% der deutschen Waldfläche als Naturwälder ausgewiesen sehen. Und auf den anderen 85% wollen wir natürlich, dass auf eine schonende Art und Weise weiterhin Holz produziert wird. Holz ist ein super toller Baustoff, ein super ökologischer, nachhaltiger Stoff. Aber dazu gehört natürlich, dass die davor gelagerte Forstwirtschaft auch nachhaltig ist. Und da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Das ist in angesichts der Klimakrise schwieriger geworden. Es gibt auch historische Ereignisse, also eben der großflächige Anbau von Nadelforsten in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist ein historisches Erbe. Umso dringender, dass wir jetzt mit dem sogenannten Waldumbau, also der Umwandlung von Nadelforsten hin zu Laubmischwäldern, ein wenig in die Puschen kommen. Bislang geht es im Schneckentempo voran. Das können wir uns überhaupt nicht mehr leisten. Also wir sehen es ja auch, die Fichten sterben schneller ab, als wir mit dem Waldumbau hinterherkommen. Die Wälder brennen auch schneller, als wir hinterherkommen. Deshalb ist auch eine vernünftige Regelung zum Wildtiermanagement im neuen Waldgesetz so wichtig, verpflichtende Vegetationsgutachten, wo man sehen kann, okay, werden denn die kleinen Bäumchen, die da nachwachsen wollen, vor allen Dingen die Laubbäumchen, werden die verbissen oder geht es ihnen gut? Und da würde ich mir wünschen, dass Sie als Waldbesitzende mit uns als Umwelt-NGOs an einem Strang ziehen. Also ich verstehe da wirklich Ihren Widerstand nicht. Ich finde, dass Sie auch da keine gute Figur machen für den Wald. Also der Wald braucht doch dringend jetzt ein vernünftiges Waldgesetz. Sie tun wirklich dem Wald und aber auch der zukünftigen Generation da nichts Gutes. Wir brauchen jetzt dringend ein Gesetz, womit der Wald wirklich geschützt wird. Und ich verstehe auch nicht das Getöse und das Geschrei von Seiten einiger Waldbesitzenden oder Lobbyisten in Hinsicht auf Sanktionen oder in Hinsicht auf ökologische Mindeststandards, die auch verbindlich sind. Weil wenn Sie so vorbildlich wirtschaften, wie Sie das sagen und Ihre ganzen Mitglieder, dann sollten Sie doch gar kein Problem haben. Dann ist doch alles wunderbar. Also wir sind ja nur dagegen, dass zum Beispiel wieder großflächige Fichtenforste angebaut werden. Aber wenn Sie das sowieso nicht machen, dann haben Sie doch gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, das neue Waldgesetz ermöglicht Ihnen, nicht nur mit Holzgeld zu verdienen, sondern auch mit anderen sogenannten Ökosystemleistungen. Und es ist die Grundlage für diverse Förderprogramme. Und dies ist unser aller Geld. Es sind Steuergelder, es sind öffentliche Gelder, die in diese Förderprogramme gehen. Und ich muss doch als Vertreterin einer Umweltorganisation den Leuten auf der Straße erklären können, was mit ihren Geldern passiert. Und was mich auch ein bisschen stört in der Debatte ist, von einigen Waldbesitzenden wird so getan, als wäre das neue Waldgesetz nur für die Privatwälder. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, also noch nicht mal die Hälfte der Wälder gehören privaten Waldbesitzenden. Es ist über die Hälfte ist öffentlicher Wald. Dieser Wald gehört uns allen. Und dann tun Sie doch bitte nicht so, als wäre das Waldgesetz nur für Sie. Und wir als Gesellschaft, und ich bin eine Vertreterin der Zivilgesellschaft, wir möchten eben auch noch Wälder morgen haben und vernünftige Wälder, wo wir nicht eben denken, ach, die brechen sowieso zusammen.
Bevor die Politikerin wieder gefragt ist, muss darauf der Waldbesitzervertreter antworten dürfen.
Also in aller Freundschaft muss ich mich gegen die Unterstellung verwahren, Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer würden gegen den Wald agieren. Demgemäß gibt es hier eine ganze Reihe von Unterstellungen, die in letzter Konsequenz einer sachlichen Prüfung in keiner Weise standhalten. Es ist für Familien, die teilweise seit Jahrhunderten eigenen Wald bewirtschaften, das allerhöchste Anliegen, stabile Wälder zu entwickeln. Gemäß den Nachfragen, Anforderungen, die Gesellschaft formuliert, auch entsprechende Vielfalt von Leistungen anzubieten. Ich habe darauf hingewiesen, dass bisher eben die Finanzierung fast nur am Holzertrag liegt. Und von daher gesehen sind wir ja durchaus willig, auf entsprechende Anreize einzugehen, die eben auch weitere Leistungen entsprechend finanziell vergüten. Und das muss doch der Weg sein. Und wir brauchen aber sowohl um der Vielfalt der Standorte als auch den Herausforderungen der zukünftigen Klimaentwicklung als auch den unterschiedlichen Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden, eine möglichst große Flexibilität in der Bewirtschaftung. Und genau darum geht es. Es kann nicht darum gehen, Baumartenwahl einzuschränken. Es kann nicht darum gehen, die notwendige Auflichtung von Beständen zu beschränken und so weiter und so fort. Es ist insoweit, glaube ich, eine notwendige sachliche Diskussion über die Herausforderungen und die Lösungsansätze und nicht primär darüber, ob das jetzt mit diesem oder jenem Gesetz möglich wird. Es geht mit dem bisherigen Bundeswaldgesetz ohne jeden Zweifel.
Warum muss man regeln, Frau Kühn-Ast, was, wann und wie viel unter welchen Umständen abgeholzt werden darf und welche Art von Bäumen neu gepflanzt werden sollen? Denn in einem der kursierenden Entwürfe, wie gesagt, sind in der Abstimmung und in der Diskussion, ist auch die Rede davon, dass es sich fast ausschließlich um heimische Baumarten handeln sollen, die neu angepflanzt werden. Und von denen wissen wir, dass sie nicht unbedingt die gesundesten unter den sich verändernden Bedingungen sind.
Also einmal muss ich mal vorausschicken, dass ich auch finde, dass wir eine gute und ruhige Debatte führen sollten. Ich war ehrlich gesagt entgeistert, als irgendwie der erste Entwurf im Umlauf war und durchgesteckt wurde, wie aggressiv aus der Waldbesitzer-Szene gehandelt wurde. Ich habe da so manche adlige Figur vor mir gesehen, wo ich dachte, ihr kennt Benehmen. Das war wirklich in einer Schärfe und Aggression. War schon beachtlich, ja. Und deshalb finde ich schön, wenn wir das mal wieder auf die sachliche Ebene bringen. Mein sachlicher Punkt ist erstens, wenn alles so schön wäre und einfach mit den Wäldern, dann weiß ich nicht, warum sie uns und den Steuerzahlern, die eben nicht Holzwirtschaft betreiben, sondern ein brav nur Steuern zahlen sozusagen, warum sie von denen dann bei irgendwelchen Wetterextremen oder Bränden Geld haben wollen zur Wiederaufforstung. Man kann nicht so tun, als sei das eine etwas, was man immer alleine entscheidet. Aber wenn es was schief geht, ist die Allgemeinheit und der Steuerzahler gefragt. Und alle Bestandsdaten, die wir haben, zeigen doch, dass es mindestens zu langsam geht. Ich will das Thema Klima und Klimawandel ja nicht den Waldbesitzern überhelfen nach dem Motto, ihr wart das. Das ist hier schon eine Gemeinschaftsleistung gewesen. Um das mal ironisch zu sagen, allein unsere ganze fossile Wirtschaft hat ihren Beitrag dazu geleistet und die fossile Orientierung. Aber wir haben den Wald in Deutschland reduziert als Fläche. Und wir haben eine Bewirtschaftungsart. Ja, also bevor ich geboren wurde, war mehr Wald da als heute.
Irgendwann die Waldfläche so. Hat zugenommen.
Und wir müssen, jetzt hat er wieder zugenommen. Mit vielen Mühen, ja. Aber Wir müssen in dem Kontext ja auch wissen, dass der Wald eine CO2-Senke ist. Und diese Funktion muss er erfüllen. Die erfüllt er auch weniger, je wärmer es wird, je mehr Monokulturen oder Fichten und so weiter man da hat. Und deshalb braucht es eine gemeinsame Anstrengung. Und wenn Sie sagen, seit über 100 Jahren bewirtschaften da Leute in Wald und haben Interesse an nachhaltigem Wald. Ja, sie haben Interesse, wenn sie natürlich ihr Geld über Wirtschaft kriegen, dass das funktioniert. Ich finde aber, dass das in der Realität nicht immer funktioniert.
Und warum muss man dann vorschreiben, welche Baumarten gepflanzt werden?
Ich komme darauf zurück. Dann muss es eine einheitliche Regelung in der Bundesrepublik geben, weil die Umsetzung nachher Ländersache ist. Und wenn wir wollen, dass da jetzt endlich mal Schwung in die Angelegenheit kommt, muss der Bund den Rahmen setzen. Und der Rahmen, der kommt eben aus dem Grundgesetz, Umweltschutz und aus Sozialbindung und Allgemeinverpflichtung des Eigentums. Auf der Ebene versuchen wir einen Rahmen zu setzen. Und wir schreiben nicht vor, du musst eine Erle oder Buche dahinsetzen. Ja? Aber heimische Arten, dass heimische Arten so ein Prä haben, wer denn sonst? Soll ich jetzt schreiben, nehmen Sie Palmen und Ähnliches. Dass heimische Arten angepflanzt werden sollen und man gucken soll, wie man mit denen weiterkommt, auch in der Mischung, finde ich richtig. Dass man sagt, es muss eine Mischung von Neu- und Altbeständen geben. Es muss doch bundesweit eine gewisse Einheitlichkeit geben, gleichzeitig die regionale Erfahrung. Also in Schleswig-Holstein an der Küste wächst natürlich was anderes als auf der Schwäbischen Alb oder irgendwo am Rennsteig oder so. Wir brauchen eine Naturverjüngung, logischerweise. Wir brauchen aber auch alte Bäume, weil die mit ihrem Wurzelwerk auch bestimmte Funktionen haben und so. Und das ist meines Erachtens ein Gesamtkunstwerk, das wir an der Stelle haben. Man muss ja wissen, dass Wald, funktionierender Wald, nicht beschädigter Wald, quasi auch eine Lebensversicherung ist. Für alle. Also für uns als Menschen, egal ob wir Waldbesitzer sind oder nicht. Und das müssen wir zusammenbringen. Deshalb finde ich, dass man ein Gesetz braucht, das auf die Höhe der Zeit kommt und das in den Regionen aber Flexibilität lässt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren hier im Wortwechsel über neue Regeln in dem geplanten neuen Bundeswaldgesetz. Unsere Diskutanten sind die grüne Politikerin Renate Künast, die Sie zuletzt hörten, der Förstökonom und Präsident des Waldbesitzerverbandes Andreas Bitter und die Biologin vom BUND Nicola Ude. Wenn man jetzt sagt, man schreibt vor, heimische Baumarten anzupflanzen, wenn wieder aufgeforstet wird. Wenn man jetzt sagt, man setzt strenge Grenzen, wann, was, wie viel abgeholzt werden darf, dann könnte man natürlich argumentieren, das ist ein Eingriff in die Berufsfreiheit der Waldbesitzer, in die Bewirtschaftungsfreiheit und dann hat man unter Umständen möglicherweise sogar verfassungsrechtliche Probleme.
Darf ich noch mal kurz darauf hinweisen, im Kontext auch heimische Arten. Sie müssen aber bitte auch an die Tiere, an Bodenlebewesen und lebende Tiere mit vier Beinen oder zwei Beinen denken. Deshalb nehme ich noch mal das Beispiel mit der Palme. Es gibt hier genug Tiere, die hier leben im Wald, die könnten mit der Palme nichts anfangen. Ich pointiere das mal so. Heimische Arten haben ihr heimisches Getier. Das gehört da irgendwie als Artenvielfalt, Biodiversität zusammen. Warum sollen wir hier keine Eichen nehmen oder welche Bäume auch immer? Und wir müssen wissen, dass der Wald ein Teil eines Naturkreislaufes, einer Artenvielfalt ist. Ich will hier nicht noch weiter dazu beitragen, die Biodiversität zu verlieren und zum Beispiel keine Nahrungsquellen für bestimmte Vögel zu
haben. Aber das alles wissen ja auch die Waldbesitzer.
Frau Künast,
ja.
Palmen sind, glaube ich, außen vor. Thema Waldfläche. Natürlich hat die Waldfläche zugenommen, nachdem es vorher in historischen Zeiten starke Rodungen gab. Aber ich darf darauf hinweisen, dass es üblicherweise nicht die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sind, die zu einem Schwund von Waldfläche beitragen, wenn es den denn gibt, sondern beispielsweise die Entwicklung von Infrastruktur, von neuen Baugebieten.
Ich habe das Ihnen auch nicht in die Schuhe schieben
Gut,
wollen.
Wunderbar. Also erster Punkt. Zweiter Punkt, Sie kritisieren, dass gegebenenfalls Geld eine Rolle spielt bzw. danach gefragt wird, betonen aber jetzt auch in Ihrem letzten Beitrag, wie gemeinnützig Wald ist. Und ich darf darauf hinweisen, dass es zwei Linien der Förderung gibt. Das wäre zum einen eine investive Förderung. Und bei der wird beispielsweise die Aufforstung oder Wiederaufforstung oder eben eine Investition im Waldumbau anteilig gefördert. Und dabei werden ganz klare Formulierungen von den jeweiligen Landesforstverwaltungen vorgegeben, in welcher Baumartenkombination beispielsweise das erfolgen kann. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, an dieser Stelle eben auch den Föderalismus zu achten. Und insoweit ist es ein Gewinn an Sachgerechtigkeit zu empfinden, dass in Bayern in diesem Zusammenhang andere Regeln gelten als, wie bereits erwähnt, an der Küste. One size fits all ist gerade bei einer so stark an der Natur angelehnten Landnutzung wie der Forstwirtschaft kein Thema. Und wenn wir jetzt über ergänzende Programme sprechen, und da sprechen wir eben auch von einem Paradigmenwechsel, beispielsweise das klimaangepasste Waldmanagement, dann sind dort 12 Kriterien vereinbart, die auch mit entsprechenden Auditsystemen überprüft werden in der Fläche. Und die sind die Grundvoraussetzung für die entsprechende Zahlung. Und Frau Künast, bei Betrieben oberhalb von 100 Hektar Betriebsfläche beinhaltet ein Kriterium eben auch eine 5%ige Stilllegung. Ja. Und wenn wir jetzt eine entsprechende Annahme dieses Programms auf zum Beispiel 1,5 oder mehr Millionen Hektar Wald haben, dann bedeutet das eben tatsächlich einen signifikanten Beitrag zu Flächen, die der natürlichen Entwicklung überlassen bleiben. Und das ist meiner Ansicht nach der Weg. Wir müssen über Anreize die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer fördern in der Umsetzung entsprechender gesellschaftlich attraktiver Ziele.
Aus der Sicht des BUND sind 5% Stilllegung, die Herr Bitter eben ins Spiel gebracht haben, nicht genug. Kann es denn nicht eine Lösung sein, dass man den Anteil, der Staatswald ist, eben nicht im privaten Besitz, und das ist ungefähr die Hälfte, da zu mehr Stilllegung verpflichten könnte?
Also ich verwahre mich gegen diesen Begriff Stilllegung, weil der ist in vielen Kreisen negativ konnotiert. Also ein Wald, der aus der forstlichen Nutzung genommen wird, der ist alles andere als still. Also weil da im Zweifelsfall nochmal die ein oder andere Vogelart mehr singt. Es ist auch nicht so, dass da nichts passiert, sondern das ist dann für Erholungssuchende, für Bildungssuchende und für touristische Zwecke ein,
aber nicht für die Holzproduktion.
Ein echter darum Hotspot. Ging's ja. Ne? Also nehmen Sie zum Beispiel unsere Nationalparke. Da ist es nicht still. Es sind Naturwälder, die dann in verschiedenen Stadien sein können. Also das sind dann auch nicht unbedingt nur alte und knochige Wälder, sondern es sind eben Wälder, die sich frei von forstlichen Einflüssen entwickeln können. Und gerade das ist eben so wichtig und so interessant in Zeiten der Klimakrise, dass wir eben auch Wälder haben, die ganz alleine mal gucken, was machen sie denn mit den Umständen, die immer schwieriger werden. Und das ist ein großer Schatz, also wo wir tatsächlich auch lernen können, wie die Natur sich selber organisiert. Es gibt da extreme Beispiele, zum Beispiel die Bergbaufolgelandschaft. Sie können das schön beobachten, wie sich die Natur selber organisiert. Die Waldbesitzenden und auch alle anderen, die sich um die Wälder kümmern, also auch um die staatlichen und kommunalen Wälder, die haben eine tolle Arbeit geleistet und sie leisten weiter eine tolle Arbeit. Aber es gibt eben auch Einzelne, die keine so tolle Arbeit leisten. Wenn ich Sachen so mache, dass sie hauptsächlich nach ökonomischen Gesichtspunkten ausgerichtet sind, in einigen Ländern würden wir dazu sogar Raubbau sagen, dann ist das natürlich immer billiger. Es ist das, was weniger Geld kostet. Während wenn ich ökologisch nachhaltig wirtschafte, einen gewissen Anspruch habe, zum Beispiel eben nur sehr wenig den Waldboden befahre, mehr Totholz belasse, um auch meine Nährstoffnachhaltigkeit langfristig zu pflegen und den Wald als Wasserspeicher und als Schwamm zu pflegen, dann ist das aufwendiger. Wenn ich zum Beispiel auch nicht nur mit schweren Maschinen reingehe, um das Holz dann aus dem Wald zu holen, sondern vielleicht auch mal Pferde einsetze, das ist alles aufwendiger, das ist teurer. Es ist auch teurer, wenn ich zum Beispiel nicht bei jedem Wetter im Wald herumfahre, also bei empfindlichen Böden eben sage, nein, der Boden ist so aufgeweicht, das ist nicht gut, ich ernte heute kein Holz. Das ist dann schwieriger, gerade wenn Sie Lieferverträge haben. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir ein Waldgesetz haben, was da auch eine gewisse Gerechtigkeit herstellt, dass eben nicht die Waldbesitzenden, die es gut und ökologisch nachhaltig machen wollen, das Nachsehen haben, weil einige ihrer Kolleginnen und Kollegen es anders machen und machen sich einen schlanken Fuß. Und da verstehe ich, Herr Professor Bitter, ehrlich gesagt nicht den Widerstand gegen ein vernünftiges Waldgesetz. Und das Gleiche gilt für die Bundesländer. Es gibt Bundesländer, ich nenne zum Beispiel mal das Saarland als Beispiel, wo schon in vielerlei Hinsicht sehr gut mit den Wäldern umgegangen wird. Andere Bundesländer, die da eben nicht so nachhaltig wirtschaften, die können größere Gewinne verzeichnen. Das ist einfach ungerecht.
Jetzt haben Frau Kühners, Ihre beiden Vorredner, nicht auf meine Frage reagiert der möglichen Verfassungswidrigkeit. Und im Zusammenhang damit wird ja auch diskutiert, dass die Sanktionen, die auch geplant sein könnten bei Verstößen gegen Vorschriften, also unerlaubter Kahlschlag, Einbringen von Stoffen in den Waldboden, Gefahrschaffung übrigens auch für die Stille, Frau Ude. Da soll es heftige Sanktionen geben, Geldstrafen, aber möglicherweise auch Gefängnisstrafen, wird zumindest diskutiert. Will man unerwünschtes Verhalten kriminalisieren?
Wir alle, die wir hier sitzen und zuhören, wissen natürlich, dass es ein Strafgesetzbuch gibt. Und wenn ich Ihnen jetzt die Nase platt drücken würde per Faustschlag, wäre das auch ein unerwünschtes Verhalten an der Stelle. Und dafür gibt es eine strafgesetzliche Regelung. Für alle anderen Umweltbelastungen, Chemikalien in die Natur kippen, gibt es Ordnungswidrigkeitsregeln oder andere Regelungen. Ich finde, dass da einige ein bisschen hyperventilieren in der Geschichte. Dass man Belastungen hat, wo man sagt, das ist eine Ordnungswidrigkeit oder eine Strafbarkeit, und da muss man schon einiges zu getan haben. Ich gehe ja mal davon aus, dass das eigentlich kein Waldbesitzer oder Waldbesitzerin treffen kann. Da verstehe ich manche Kämpfe nicht. Ich rege mich auch nicht über den Mordparagrafen auf, weil ich gar nicht vorhabe, das Leben eines anderen zu beenden. Das sind so Ersatzschauplätze, über die vehement diskutiert wird, um einfach Stimmung zu machen. Verfassungswidrig? Nein. Es ist nicht verfassungswidrig, weil man bestimmte Umwelt- und damit auch Artenvielfalt- oder gesundheitsbelastende Tätigkeiten kann man unter Strafe stellen. Ich glaube, dass auch die Bindungen, die ansonsten in so einem Gesetz kommen mögen, nicht verfassungswidrig sind. Das ist nicht so, wie man in meiner Jugend es vielleicht diskutiert hat. Wir haben eine Klimakrise. Das wissen ja auch die Waldbesitzer. So. Und wir haben entsprechende Rechtsprechung, die uns verpflichtet. Überlegen Sie mal, das Bundesverfassungsgericht hat vor einigen Jahren gesagt, noch unter der Großen Koalition, dass das gar nicht geht, dass wir so wenig tun, dass quasi 2030 eine nächste Generation über Nacht das totale Fahrverbot ausrufen müsste, um überhaupt die Regeln zu erreichen. Das sind internationale Verträge, die wir unterschrieben haben. Und es ist irgendwie auch eine moralische Verantwortung gegenüber uns allen. Ich will auch nicht ständig einen 40 Grad Sommer erleben. Und es wird unsere Ernährungssicherung massiv gefährden. Und für alte Menschen heißt das auch, viel früher sterben. Also in Europa sterben ja schon mehrere Zehntausende Menschen pro Jahr wegen der Klimakrise viel früher. Und jetzt kommt es meines Erachtens aber eins an. Sie hatten gerade auch noch mal gefragt, kann man nicht sagen, wir machen es so mit den kommunalen oder Staatswäldern? Nein, die sind faktisch auch privat bewirtschaftet. Der Kommune, die ein Stück Wald hat, geht es ja sozusagen genauso wie einem sonstigen Waldbesitzer oder Waldbesitzerin. Sie haben auch Holzwirtschaft und rechnen damit als Einnahme. Also müssen wir für alle die gleiche Regel haben. Und jetzt will ich noch mal darauf hinweisen, wir haben wenig Geld. Wir haben sogar einen zweistelligen Milliardenbetrag, den wir im Haushalt 25 finden müssen. Wo wir den finden, weiß ich nicht. Sie alle hören und lesen, dass FDP, SPD und Grüne da trefflich drüber streiten. Wer will und begründen will in Zukunft, auch an Klimaschutz ausgerichtet, ja, also Wald als Klimasenke neben der Bewirtschaftungsfunktion, wer das will, muss nicht gegen alle Gesetze kämpfen, sondern muss an der Stelle sagen, ja, wir sind bereit, ein Basisgesetz zu machen und darüber kommen besondere Anreiz- und Finanzierungssysteme. Sonst kriegen Sie gar nichts. Da kriegen Sie nicht mal mehr was, wenn ein Tornado durch Ihren Wald pfeift. Wir müssen es rechtlich begründen. Es muss vor Gerichten Bestand haben, in jeder Hinsicht. Als Minimum, aber auch mit der Bezahlung.
Ja, zur Frage der Verfassung. Entsprechende Regelungen müssen dem Bestimmtheitsgebot entsprechen. Und die Störung der Stille des Waldes beispielsweise ist höchst unbestimmt. Und die Rechtsfolgen, die angedroht werden, müssen dem Übermaßverbot folgen. Insoweit scheint das eine nicht ausgewogene Formulierung zu sein. Und wenn wir die entsprechenden Rückmeldungen aus der Politik von anderer Stelle zumindest, Frau Kühners, richtig deuten, dann wird es da ja unter Umständen auch gravierende Änderungen geben. Also insoweit brauchen wir jetzt auch nicht verteidigen, was allgemein als problematisch erkannt worden ist.
Es wird nicht allgemein als problematisch erkannt. Punkt, das Nummer Bundesjustizministerium ist das Ministerium, das auf Verfassungsgemäßheit überprüfen muss. Ist übrigens ein FDP-Ministerium. Genau. Dieser Entwurf ist verfassungsgemäß.
Gut, also es gibt
andere, die es kritisieren, haben meines Erachtens eine Abwehr gegen Ökosystemdienstleistungen und wollen mehr Holzwirtschaft machen. Das
Frau
ist doch die Wahrheit,
Kühners,
über die wir reden.
Frau
Brauchen wir nicht drum herum reden.
Frau Kühners, das ist doch eine, ich finde, unerträgliche Verkürzung der Zusammenhänge. Ich habe doch in mehrfacher Wortmeldung deutlich gemacht, dass uns die Vielfalt der Waldökosystemleistungen sehr wichtig ist. Alleine schon auch deshalb, weil eben tatsächlich damit das gesamte Spektrum der entsprechenden Leistungen des Waldes abgedeckt wird. Also um einem Missverständnis zu widersprechen, Waldökosystemleistungen sind nicht nur ökologische Leistungen des Waldes, sondern alle Leistungen, die ein Wald erbringt. Und auf der Basis können wir uns, glaube ich, sehr wohl verständigen. Und wenn jetzt, Frau Uhde, einzelne Bundesländer diffamiert werden, beziehungsweise pauschaliert gesagt wird, es gibt Bundesländer, die machen das gut und es gibt Bundesländer, die machen das weniger gut, dann finde ich das unzutreffend. Nein, ich finde das sogar unerträglich, weil in den jeweiligen Ländern eine große Vielfalt unterschiedlicher Eigentumsarten und vor allen Dingen eben auch eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer agieren und man von daher gesehen nicht pauschal sagen kann, die machen dieses oder jenes. Also dagegen muss ich mich im Sinne von Forstwirtschaft verwahren. Lassen Sie uns sachlich miteinander darüber reden, wie wir tatsächlich auf der einen Seite Wälder stabilisieren und wie wir auf der anderen Seite Wälder so entwickeln, dass die verschiedenen Leistungsanforderungen der Gesellschaft zielgerichtet erfüllt werden können. Und wenn Frau Künast berechtigterweise darauf hinweist, dass im Klimaschutz der Wald eine ganz wichtige Rolle spielt als Senke, dann ist das natürlich eben ein entsprechendes Thema. Aber Frau Künast, diese Klimaschutzwirkung geschieht durch die Bindung von CO2, das im Zuge des Holzzuwachses aus der Atmosphäre genommen wird. Und wenn Bäume nicht vital sind und sich nicht entsprechend entwickeln und wenn sie keine Zuwachsleistung zeigen, dann kann diese Funktion nicht erfüllt werden. Und von daher gesehen plädieren wir eben für eine Pflege der Bestände, damit diese Vitalität gesichert wird und es eben nicht nur in Anführungsstrichen zu natürlichen Prozessen kommt, die dann gegebenenfalls auch im Zusammenbruch von Beständen enden können. Genau das wollen wir ja eben nicht. Und von daher gesehen, liebe Frau Uhde, biete ich Ihnen ein Ausgleich an. Ich habe von natürlicher Waldentwicklung gesprochen und nicht primär von Stilllegung, aber ich werde darauf jetzt weiter verzichten. Wenn Sie nicht weiter von Raubbau und insbesondere auch vom unzutreffenden Begriff der Monokultur sprechen.
Jenseits von Terminologie, ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt aufgreifen, den Herrn Bitter vorhin schon angeführt hat. Wenn wir sagen, Wälder, egal ob jetzt privat oder Staatswald, wie man es nennt, wenn die gesamtgesellschaftliche Aufgaben haben, dem Gemeinwohl verpflichtet sind, wenn sie als Senken dienen, wenn sie als Orte der Freizeit von Menschen, von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern dienen, dann ist doch zumindest, ist es eine Überlegung wert, ob man die Waldbesitzer nicht in irgendeiner Form für das Bereitstellen dieser, nennen wir es Dienstleistung, auch honorieren sollten. Es gibt zum einen Systeme, Herr Bitter weiß das sehr genau, dass man die Nachhaltigkeit von Wäldern zertifiziert. Das kann helfen, wenn die Waldbesitzer sich bei Förderprogrammen bewerben wollen. Aber es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, aus Steuergeldern direkt eine Art von Entlohnung für Ökodienstleistungen zu machen.
Ja, wir sind ja sehr wohl dafür, dass die Waldbesitzenden für die Erbringung von vorbildlichen Ökosystemdienstleistungen Honorierung bekommen können. Bravo. Da sind wir schon immer dafür und werden da, ich weiß nicht aus welchem Grund, immer wieder missverstanden. Das, was wir vorschlagen, ist, dass es eben ökologische Mindeststandards für alle gibt, dass aber die Mindeststandards für die öffentlichen Wälder höher sind, dass die Latte da wesentlich höher liegt aufgrund der Gemeinwohlverpflichtung und der Vorbildfunktion von öffentlichem Eigentum, öffentlichen Wäldern. Und die Latte für die privaten Waldbesitzenden liegt wesentlich niedriger. Und alles, was darüber hinausgeht, da sind wir ganz bei Ihnen, dass wir da wollen, dass Sie auch eine Unterstützung da bekommen, auch in finanzieller Form. Zum Beispiel eben für die Ausweisung von Naturwäldern, dass es da eben in Form von Einmalzahlung Unterstützung bekommt, wenn eine Waldbesitzende, ein Waldbesitzer sagt, ich stelle das zu diesen 15% Naturwäldern zur Verfügung, mache das rechtssicher. Und dann muss es möglich sein, dass eben da in Form einer Einmalzahlung für diese zur Verfügungstellung auf Ewigkeit finanzielle Unterstützung da ist. Es wird manchmal so ein bisschen, gibt es so ein Getöse so von wegen Enteignung und dies und das. Nein, das sind wir überhaupt nicht dafür, sondern das ist freiwillig. Und wir haben viele Waldbesitzende, die bei uns anrufen und genau sowas machen möchten. Vielleicht rufen die nicht unbedingt bei Ihnen an, weiß ich nicht. Also der Umgang mit den Wäldern ändert sich. Es gibt viele kleinste Privatwaldbesitzende, die vielleicht auch den Wald geerbt haben und die ganz andere Absichten damit verfolgen. Und wir wollen eben, dass verschiedene Arten des wirtschaftlichen Umgangs mit den Wäldern Unterstützung bekommen. Es gibt ja zum Beispiel auch Waldbesitzende, die sagen, ich mache aus meinem Wald eine Ruhestätte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Wäldern Geld zu verdienen. Holznutzung ist eine davon.
Wunderbar.
Was wir aber brauchen, ist eben tatsächlich nochmal zurück, das war mir vorhin ein bisschen zu schnell, mit der Baumartenwahl. In Deutschland, wir haben eine Verantwortung, eine weltweite Verantwortung für den Erhalt der Rotbuche. Die hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa und die können wir eben nicht im Kongo oder in Saudi-Arabien oder was weiß ich wo schützen, sondern das ist unsere Aufgabe, die hier zu schützen, samt der sechsbeinigen, vierbeinigen und achtbeinigen und zweibeinigen Lebewesen, die dazugehören oder denen auch ohne Beine von mir aus. Die Vielfalt unserer Wälder, die liegt bei den kleinen Lebewesen, also bei den Moosen und Flechten auch noch. Das sind die Rotbuchenwälder und die haben eine große genetische Vielfalt. Auch wenn wir sehen, dass heute alte Buchen absterben, ist es so, dass die jüngere Generation durch genetische Veränderung sehr wohl mit Änderungen klarkommen kann.
Danke für die Ergänzung nochmal, aber Herr Peter wollte zu der finanziellen Geschichte noch drei Worte hinzufügen.
Ich würde gerne auf beide Punkte antworten. Also wir plädieren weniger für die Verwendung des Begriffs Unterstützung, als beispielsweise davon zu sprechen, dass wir Leistungsprämien wünschen für entsprechende Leistungen, die eben zielorientiert erbracht werden. Und damit solche Leistungsprämien gezahlt werden können, braucht es eben die entsprechende Flexibilität. Und der Wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums hat für Ernährung und Landwirtschaft hat ein entsprechendes Motto ausgegeben. Er plädiert für eine anpassungsfähige forstliche Governance mit wenigen hart formulierten Grundpflichten. Das wäre Thema Bodenschutz, Wasserschutz. Da gibt es auch entsprechende gesetzliche Grundlagen, die bereits bestehen und von daher gesehen auch keine Novellierung des Bundeswaldgesetzes brauchen. Und auf der Basis dann eben eine entsprechende Leistungsprämie für die Profilentwicklung hinsichtlich eines bestimmten Leistungsschwerpunktes. Und in dem Zusammenhang ist dann tatsächlich eben auch weiter Behandlung der Bestände wichtig und notwendig, um eine entsprechende Struktur zu entwickeln im Bestand, die dann eben auch eine Leistung optimal fördert. Und wenn es jetzt um Verantwortungsarten geht, dann lässt sich das ja auch in diesem Konzept problemlos unterbringen, dass eben an den Stellen, wo tatsächlich forstliches Handeln erforderlich ist, um eine entsprechende Art zu sichern, das gegen entsprechende Prämien übernommen wird.
Frau Künast, Sie möchten darauf reagieren. Ich sehe es Ihnen deutlich an. Aber ich möchte Sie bitten, dann relativ schnell zu noch einem weiteren Aspekt zu kommen, der bisher ein bisschen nur am Rande diskutiert wurde, nämlich die Freizeitinteressen von Menschen. Und da gibt es ja auch erhebliche Kritik von verschiedenen Verbänden, den Radfahrern, den Reitern, aber auch den Wanderern, dass gesagt wird, ihre Interessen würden, nach dem, was bekannt geworden ist, in dem neuen Waldgesetz nicht angemessen berücksichtigt.
Mache ich gleich. Ich will nur noch einmal ausdrücklich sagen, dass ich nicht verstehe, wie man sagen kann, Herr Bitter, dass alles so toll ist und dann will man aber zusätzlich durch ein Anreizsystem regeln. Wir können am Ende auch rechtlich begründet gar nicht machen, dass wir nicht beim Thema Wald auch eine bestimmte Basis reinnehmen, die die Ziele hat und die auch den Klimaschutz im Blick hat. Und genau das soll ja hier sein. Eine Basis festlegen, regionale Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeiten haben, weil natürlich die unterschiedlichen Bäume oder Habitate in unterschiedlichen Regionen in Deutschland sind und damit aber auch definieren, was ist eine Ökosystemdienstleistung, mit der man dann zusätzlich für einen sehr hohen Standard auch Gelder zahlen kann. Und ich will doch mal sagen, wir brauchen auch den Wald als Senke. Wir muten auch anderen bei den Mooren und überall und hier und da Sachen zu. Wir muten dem Naturschutz zu, zurückzutreten, wenn Leitungen gebaut werden und so. Und hier ist ein Angebot. Wir zahlen Geld. Und das nehmen Sie. Da haben Sie als Waldbesitzer auch lange mit für gekämpft. Ja, das ist, glaube ich, am Ende fast 900 Millionen Programm. Das ist nicht nichts. Und wer dieses Geld nimmt, kann mir nicht erzählen, dass wir das einfach dem Steuerzahler überhelfen. Ein Gesetz, das 50 Jahre alt ist und erst zuletzt 75 novelliert wird, muss die Basis besser festlegen, damit wir darüber Systemdienstleistungen bezahlen können. Und jetzt sage ich noch einen Satz zum Thema Freizeit. Ja, der Wald ist ja was Spezifisches beim Eigentum, weil der Wald quasi auch ein Gemeinschaftsort des Landes ist, durch den man durchgehen muss. Insofern müssen Waldbesitzer akzeptieren, dass da Leute durchgehen oder Fahrräder durchfahren oder ähnliches. Eins ist doch klar, man kann nicht, und da bin ich manchmal sehr erstaunt bei Mountainbikern oder bei manchen Wanderern, dass sie nun denken, man könnte quer durch den Waldboden radeln und trampeln. Auch das macht Böden kaputt, zerstört Pflanzen und ähnliches. Also er hat sozusagen eine Gemeinschaftsnutzung, aber ich finde, man kann nicht zulassen, dass Wanderer oder Mountainbiker irgendwo im Netz bei Instagram groß erzählen, ich habe hier gerade einen neuen Waldweg gelegt oder so. Das mache ich bei denen zu Hause auf dem Grundstück auch nicht. Und Waldschutz und Naturschutz und so weiter heißt eben auch, und Tierschutz, ja, heißt eben auch, dass es Wege gibt für Fußgänger, für Reiter, für Mountainbiker, und die bestimmt nicht jeder von uns alleine, sondern da gibt es ein anderes System, wie das bestimmt wird. Sonst haben wir nur noch Mountainbiker und Wanderstrecken zwischen den Bäumen, dann ist der Wald kaputt. Das geht nicht.
Ja, wir sind ja jetzt beim Thema Betretungsrecht der Wälder. Also da muss ich sagen, das alte Betretungsrecht im alten Waldgesetz war so schlecht nicht. Und das Betretungsrecht der deutschen Wälder ist ein hohes Gut, was nicht in jedem Land so ist. Das gilt es zu schützen. Und eben die Freiheit, die Sie ja auch oft ansprechen, Herr Professor Bitter, das gilt eben auch für die Bevölkerung, dass es die Freiheit gibt, sich im Wald in der Freizeit aufzuhalten, den Wald zu nutzen für verschiedene Freizeitaktivitäten. Das hat natürlich Grenzen. Also ich kann auch nicht einfach im Wald jetzt ein Feuer machen und natürlich kann ich nicht Mountainbike-Trails anlegen und quer durch den Wald rasen und eventuell auch noch ein paar andere Waldspazierende umfahren. Das muss Grenzen haben und da muss man auch gucken, ob es eben gesetzliche Regelungen notwendig sind. Aber das, was zwischenzeitlich mir zu Ohren gekommen ist an Beschränkungen, gerade für Leute, die zu Fuß gehen oder mit einem Fahrrad fahren, das brauchen wir nicht. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir die Wälder nutzen können. Ich bin ja froh um jede Person, die sich noch in den Wald bewegt und sagt, oh, wie schön.
Das alte Gesetz regelt ja schon das Betretungsrecht. Und da heißt es, ich zitiere mal kurz, das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet. Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten im Walde ist nur auf Straßen und Wegen gestattet. In den Entwürfen, die bisher kursieren, wird das sehr viel genauer ausgeführt. Noch, was ist ein Weg und wer darf und wer hat Vorrang und so weiter. Aus Ihrer Sicht, der Waldbesitzer, würde dieser Paragraph einfach Bestand haben sollen und das reicht aus?
Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und vor dem Hintergrund der bereits formulierten Aussage, dass wir kein neues Waldgesetz brauchen, werden wir auch zukünftig mit diesem Paragraph arbeiten können. Wir sind ja an der Stelle gar nicht auseinander, dass im Wesentlichen ein freies Betretungsrecht vorliegt und dass nur bei Sondernutzungen ein entsprechendes Wegegebot eine Rolle spielt. Und das ist ja in weiten Teilen auch unstrittig. Und von daher gesehen muss man ja gegebenenfalls auch die Regierung in Schutz nehmen, wenn sie da Ergänzungen formuliert. Das bedeutet keine neue Qualität, sondern es geht eben nur darum, dass ein Überdehnen des entsprechenden Betretungsrechts verhindert wird.
Am Ende dieses Wortwechsels würde ich Sie bitten, einen Halbsatz mit jeweils einem weiteren Halbsatz zu Ende bringen. Ein neues Bundeswaldgesetz wäre ein gutes Wenn, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ein Waldgesetz wäre ein gutes Gesetz, wenn es wirklich die Zukunftsfragen von Klima bis Ökosystemdienstleistung gut regelt.
Ein gutes neues Waldgesetz wäre ein Waldgesetz, das den Erhalt der Wälder und ihrer Ökosystemleistung an erste Stelle steht. Denn auch die Waldbesitzenden können nur mit einem Wald wirtschaften, den es überhaupt noch gibt.
Ein gutes neues Bundeswaldgesetz wäre ein Gesetz, das die Anforderungen der Zeit sachgerecht abdeckt und eine gesellschaftliche Übereinkunft fördert. Und da ich beides aktuell nicht sehe, sprechen wir uns gegen den vorliegenden Entwurf aus.
Sagt am Ende von diesem Wortwechsel der Präsident des Waldbesitzerverbandes Andreas Bitter. Er diskutierte mit der Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen Renate Künast und der Biologin vom BUND Nicola Ude. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion.
Gerne. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.